Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, ich lese die biblische Version, Matthäus 9, die Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Amen. Wir hören hier von dem Zolleinnehmer Matthäus und wir haben ihn ja auch im Film gesehen. Übrigens ist im Lukas-Evangelium die Geschichte fast wortgleich überliefert und da heißt der Zöllner aber nicht Matthäus, sondern Levi. Da fragt sich einer, ja, ist das jetzt ein Widerspruch, zwei Namen oder sind das zwei verschiedene Leute? Ich glaube nicht. Man kann das auf zwei Weisen erklären. Entweder war es schlicht ein Doppelname und Matthäus halt den einen Teil des Namens genannt und Lukas halt den anderen. Es kann auch sein, dass der Zöllner ursprünglich Levi hieß und dann von Jesus Matthäus genannt wurde. Dafür spricht, dass da, wo bei uns in der Lutherbibel steht, der hieß Matthäus, im Griechischen es ursprünglich heißt, der Matthäus genannt wurde. Also es könnte sein, dass Matthäus eben der Name von Levi im Jüngerkreis war. So wie auch der Jünger Simon ja dann Petrus genannt wurde. So kennen wir ihn ja besser noch. Also dieser Matthäus oder Levi, auch wie immer, dieser Matthäus hat einen ganz neuen Anfang gemacht. Jesus sagt, folge mir und sofort steht er auf und folgt ihm. Glaubt ihr, dass es sowas gibt? Auch heute? Ist vielleicht eher selten, aber das kann es geben. Natürlich kann es sein, dass Matthäus auch vorher schon etwas von Jesus wusste, sodass das nicht so ganz von 0 auf 100 war. Vielleicht ist er ihm vorher einmal begegnet, so hat er das von ihm gehört. So wie auch Petrus schon mal von Jesus gehört hatte, ihn schon mal getroffen hatte, bevor er dann auch spontan sich entschloss, mit ihm mitzugehen. Das wäre dann etwas leichter verständlich, dass der Matthäus sich so schnell entscheidet. Wie dem auch sei, ein neues Leben zu beginnen, das geschah bei ihm von einem Moment auf den anderen. Einige haben das vielleicht auch erlebt von uns, dass es einen Moment gab in ihrem Leben, wo sie gesagt haben, ab jetzt gehört mein Leben Jesus Christus, so wie bei Matthäus. Andere haben eine andere Geschichte. Die sagen, ich bin vielleicht langsam in den Glauben hineingewachsen. Viele haben Jesus schon als Kind kennengelernt, gerade hier im Siegerland. Manche hat auch eine Zeit in seinem Leben gehabt, wo der Glaube nochmal neu wichtig geworden ist. Manche überlegt auch noch, ja, ist das was für mich mit dem Glauben? Es gibt ganz unterschiedliche Wege und das ist so wunderbar, dass Gott für jeden einen persönlichen Weg hat. Entscheidend ist nicht, wie einer zum Glauben kommt oder wie lange das dauert, ob das nun eine Minute oder ein Jahr oder 10 Jahre dauert. Entscheidend ist, dass einer zum Glauben kommt. Dass einer so einen neuen Anfang macht und das Leben sich ändert. Und die Geschichte von Matthäus kann uns Mut machen, neu anzufangen im Glauben. Jetzt sagt einer, ja, ich bin doch schon Christ. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem gut, dass wir von Matthäus lernen. Denn Matthäus hat sein Leben ganz radikal Jesus ausgeliefert. Hat sich ganz ihm angeschlossen. Und ich glaube, das ist auch für uns, die wir vielleicht schon länger Christen sind, immer wieder eine Herausforderung. Dass wir nicht so sagen, naja, ein Teil meines Lebens gehört Jesus und gelegentlich kann ich ja mal oder wenn ich mal Zeit habe. Nein, dass ich sage, Jesus, er ist mein Herr über mein ganzes Leben. Ich brauche das jedenfalls immer wieder. So wie auch in einer menschlichen Beziehung. Die muss ja auch immer wieder erneuert werden. Und so ist es gut. Für die schon Christen sind, aber natürlich auch für die vielleicht noch überlegen, ist das was für mich, dass wir von Matthäus uns ermutigen lassen, neu anzufangen mit Jesus. Das ist also die Überschrift für heute, ein neuer Anfang. Was ist das für ein neuer Anfang? Es ist zunächst ein neuer Anfang in der Nachfolge. Matthäus fängt neu an, folgt Jesus nach. Und das hieß für ihn wirklich alles aufgeben. Wie kommt er dazu? Hat er vielleicht überlegt, ja, ich will ein bisschen frömmer werden? Oder wurde er von anderen bestürmt, die sagten, ja, dein Leben, da muss ich irgendwas ändern? Nichts von dem steht in unserem Text. Da lesen wir nur, Jesus sah Matthäus und sagte, folge mir, und Jesus und Matthäus steht auf und folgt. Das Entscheidende ist also, Matthäus hat nicht irgendetwas gedacht oder gefühlt, hat er vielleicht, ist aber nicht so wichtig offensichtlich. Das Entscheidende ist, dass Jesus ihn anspricht, ihn beruft sozusagen. Das ist also das Wichtigste, dass wir nicht nur unsere eigenen Gedanken haben, sagen, ja, ich mache mir Gedanken über Gott und die Welt und man könnte ja hier, man könnte ja da, sondern dass ich auf seine Stimme höre, auf Jesus höre. Von uns aus schaffen wir das gar nicht, zu ihm zu kommen, weil wir so gefangen sind in uns selber. Jesus muss auf uns zugehen, uns ansprechen. Und er möchte sie, möchte dich heute Morgen ansprechen und sagen, komm ganz zu mir. Das ist wie bei einem Kind, das sprechen lernt. Das Kind kann auch nicht von sich aus Worte bilden und sich Gedanken machen, ich sollte mal irgendwie sprechen lernen. Nein, das Kind lernt deswegen sprechen, weil andere Menschen mit ihm reden. Und darum ist es so wichtig, dass Eltern und andere mit den Kindern reden. Und so können wir auch nur Glauben lernen, wenn Jesus uns anspricht, mit uns redet. Vielleicht sehnst du dich nach einem Neuanfang im Glauben, nochmal so ganz bei ihm zu sein. Vielleicht auch wie früher, wo das noch ganz frisch war. Und dann nützt es nichts oder nicht viel, nur bei so menschlichen Gedanken stehen zu bleiben und zu sagen, ja, ich sollte mal ein bisschen mehr über Gott nachdenken. Oder nur aus eigener Kraft sich zu ändern, sagen, ich gebe mir mal Mühe, das oder das. Eine wirkliche Veränderung gibt es nur, wenn Jesus mit uns redet. Zum Beispiel in der Bibel. Da spricht er uns an. Die Bibel ist Gottes Wort, sind nicht nur bedruckte Seiten, sondern da redet Gott ganz persönlich. Und so, wir haben es auch in der Begrüßung schön gehört, Gebet und Bibel, dass wir zum Beispiel uns die Bibel nehmen und sagen und beten, Herr, rede du zu mir. Ich möchte offen sein für deine Stimme. Oder auch im Gottesdienst, nicht einfach nur hingehen, weil man halt hingeht, sondern ganz bewusst damit rechnen. Ja, Gott, ich möchte, dass du mit mir sprichst. Man kann auch Möglichkeiten überlegen, wie fällt es mir leicht, einen Bibeltext wahrzunehmen. Kann man ein bisschen experimentieren. Mancher kann zum Beispiel besonders gut etwas wahrnehmen, wenn man sich bewegt. Wie wäre es zum Beispiel, einen Bibeltext zu lesen und dann mal eine Runde spazieren zu gehen und darüber nachzudenken? Oder vielleicht gibt es einen bestimmten Ort, wo es Ihnen oder dir leicht fällt, Gottes Wort zu hören. Probiert es aus. Das kann der Anfang zu einem Neubeginn sein, zu einem Neubeginn in der Nachfolge. Nun war das bei Matthäus ziemlich radikal. Er stand auf und folgte Jesus, ließ also alles stehen und liegen. Die Entscheidung für Jesus war gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen etwas, gegen seinen Beruf, gegen sein bisheriges Leben. Er konnte eben nicht gleichzeitig mit Jesus gehen und am Zollhäuschen sitzen. Beides zusammen ging nicht. Und das ist ja so. Wenn wir uns für etwas entscheiden, entscheiden wir uns immer auch gleichzeitig gegen etwas. Es fällt uns oft schwer, ich kenne das auch, weil wir gerne immer alles haben wollen. Aber ist so. Also wenn ich einen Urlaub an die See fahre, kann ich nicht gleichzeitig Urlaub in den Bergen machen. Wenn ich heirate, kann ich nicht gleichzeitig ledig bleiben. Wenn ich Kinder bekomme, kann ich nicht so leben wie Leute, die keine Kinder haben. Und im Glauben auch. Wenn ich mich für ein Leben mit Jesus entscheide, dann entscheide ich mich auch gegen alles, was nicht zu diesem Leben passt. Für Matthäus war das sein Beruf. Bei uns ist das sicher für die wenigsten ihr Beruf, aber vielleicht sind es andere Dinge. Vielleicht ist es ein bestimmter Lebensstil. Vielleicht ist es, wie wir mit unserem Geld umgehen. Vielleicht sind es bestimmte Gedanken, die nicht zu Jesus passen. Vielleicht haben wir einen Menschen innerlich zu unserem Feind erklärt und haben uns fast verliebt in unsere negativen Gedanken über diesen Menschen. Oder wir sind stolz auf uns und haben gesagt, ja, was habe ich alles erreicht im Leben? Alles Dinge, die nicht zu Jesus passen. Überlegt mal, was gibt es in meinem Leben, was nicht zu Jesus passt? Und wenn du neu mit ihm anfangen möchtest, musst du dich von diesen Dingen trennen. Radikal. Aber Jesus hilft dir dabei. Und er verspricht dir, wenn du das tust, wirst du viel mehr gewinnen, als dass du aufgibst. Interessant finde ich in unserer Geschichte, dass Jesus kein Wort darüber verliert, dass Matthäus Zöllner war. Die Zöllner galten ja damals, und das waren sie auch, Heiden und Betrüger. Sie machten mit den Römern, die waren die Besatzungsmacht, gemeinsame Sache. Und sie nahmen die Leute richtig aus. Die Römer hatten ein interessantes System, nicht? Die sagten, hier ist die Zollstation, du zahlst einen Festbetrag an Pacht und was du dann nimmst am Zoll, kannst du selber entscheiden. Da haben die Zöllner natürlich gesagt, okay, wenn ich doppelt so viel nehme wie die Pacht, wenn ich dreimal so viel nehme, habe ich noch mehr. Also gingen die Preise nach oben. Entsprechend beliebt waren die Zöllner. Und Jesus spricht überhaupt nicht über die Vergangenheit von Matthäus. So macht es ihm leicht, neu anzufangen. Indirekt, auch wenn das nicht so hier in unserem Text direkt drinsteht, aber indirekt ist das auch eine Zusage. Zusage der Vergebung. Deine Vergangenheit muss dich nicht mehr belasten, was da gewesen ist, was da schiefgelaufen ist, wo du Gott und andere Menschen enttäuscht hast. Und so auch das, was dich vielleicht aus deiner Vergangenheit noch belastet, das nimmt Jesus weg. Und darum brauchst du nicht mehr immer wieder dich davon gefangen nehmen zu lassen, darüber nachzudenken. Du kannst es ihm abgeben. Wenn wir zu viel über die negativen Dinge nachdenken, dann binden wir uns auch an sie und fallen auch viel leichter wieder in altes Verhalten zurück. Besser ist es einfach, das hinter sich zu lassen, weil Jesus vergibt, weil Jesus neu anfängt. Und dass wir auch nicht uns davon anderen Leuten beeinflussen lassen. Wir haben es in dem Film gesehen. Auch da haben es nicht alle verstanden. Die Leute sagten, ja, was machst du denn da, Matthäus? Aber Matthäus ist seinen Weg gegangen. Er hat eine mutige Entscheidung getroffen. Tun wir das auch? Ein zweites zu unserem neuen Anfang. Ein neuer Anfang in der Gemeinschaft. Matthäus bleibt nicht allein. Das Erste, was er mit Jesus erlebt, ist ein gemeinsames Essen. Wenn ein Mensch zu Jesus findet, dann findet er hinein in eine neue Gemeinschaft. So wie ein Kind in eine Familie hineingeboren wird, so wird ein Kind Gottes sozusagen hineingeboren in die Familie Gottes. Und das ist die Gemeinde. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen können wir viel leichter gemeinsam glauben, uns stärken gegenseitig, uns miteinander freuen, trösten, ermutigen, füreinander beten. Wie schön, dass es Gemeinde gibt. In der Bibel, im Neuen Testament, auch im Alten, ist ganz klar, ohne Gemeinschaft gibt es keinen christlichen Glauben. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche das nicht, ich kann auch so an Gott glauben, ich muss ja nicht in die Kirche rennen. Ich bin nicht der, der über andere zu urteilen hat, das macht der Herr. Aber nach meinem Eindruck habe ich noch niemanden kennengelernt, der ganz für sich alleine glaubt und wo ich den Eindruck habe, der lebt so wirklich mit Jesus. Und darum ist das so wichtig, dass wir nicht alleine bleiben, dass wir Gemeinschaft haben. Ja, auch Christen sind manchmal anstrengend, enttäuschen einen, ärgern einen, das gibt es auch. Aber trotzdem, wir brauchen die Gemeinschaft. Und die anderen brauchen uns. Das wird manchmal vergessen, wenn Leute sagen, was habe ich denn von der Kirche, von der Gemeinde? Man kann ja auch mal anders fragen, was fehlt eigentlich, wenn ich nicht da bin? Und besonders schön ist es, wenn man zusammen feiern kann. Wenn wir so ein Fest veranstalten, wie bei Matthäus, als er zu Jesus gefunden hat. Da heißt es hier, dass viele zusammenkommen. Und ich kann mir vorstellen, das war so ein richtiges Festessen. Man sagt ja, Jesus wurde ihm damals schon vorgeworfen, er wäre ein Fresser und Weinsäufer. Offensichtlich hat er gerne gefeiert. Bei uns wird ja auch gefeiert, wenn etwas Besonderes stattfindet. Vielleicht bei einem runden Geburtstag oder bei einer Hochzeit, da wird so richtig gefeiert. Kommen viele zusammen, gibt fantastisches Essen. Und wenn wir feiern, dann wird uns bewusst, da passiert wirklich etwas Besonderes. Theoretisch könnte man natürlich zum Beispiel auch heiraten, ohne ein Fest zu veranstalten. Aber dann ist das halt so ein Tag wie andere Tage auch. Und darum ist es schön, an einem besonderen Tag auch besonders zu feiern. Und wenn ein Mensch neu anfängt mit Jesus, dann ist das noch ein viel größerer Grund zu feiern als eine Hochzeit oder als ein runder Geburtstag. Denn ein Anfang mit Jesus verändert das Leben viel grundlegender und schenkt ein Leben, das nie mehr aufhört. Auch Leute mit runden Geburtstagen, man hat die Wünsche immer nicht, dass du noch lange lebst und so, irgendwann ist das Leben vorbei. Und auch die beste Ehe endet irgendwann. Aber das Leben mit Jesus ändert nie. Was für ein Grund zu feiern. Feiern wir das? Ich kann mich erinnern, lang ist her, war ich mal Leiter einer Jugendgruppe und da kam ein Jugendlicher zum Glauben. Gut, das Fest war keine Hochzeitsfeier, aber wir haben gesagt, das müssen wir feiern. Haben Kuchen mitgebracht, nächste Gruppenstunde, richtig gefeiert zusammen. Natürlich können wir auch feiern, wenn wir schon Christen sind und immer wieder neu uns daran freuen und feiern. Ja, wir gehören zu ihm. Ist das vielleicht ein Problem unserer Gemeinden in Deutschland, dass wir zu wenig feiern? Zu wenig Fröhlichkeit ausstrahlen? Dass andere sagen, Außenstehende sagen, auch die Christen, das sind so Leute, die alle ernst und komisch. Da können wir von Leuten, von Christen in anderen Ländern was lernen. Ja, wir müssen nicht gleich Trommelmusik haben wie Afrikaner und durch die Kirche tanzen, aber vielleicht auch mal, warum nicht? Nicht? Tanzen kommt heute öfter vor. Aber wäre doch schön, wenn wir in der Gemeinde, in einem Hauskreis, im Gottesdienst öfter mal zusammen feiern. Loblieder singen, essen und trinken, uns erzählen von unseren Erfahrungen im Glauben. Besonders dann, wenn auch Nichtchristen dabei sind. Wir lesen hier Matthäus 10, dass mal hier bei diesem Fest bei Matthäus viele Zöllner und Sünder dabei sind. Wahrscheinlich die Kollegen von Matthäus. Was für eine Chance, dass sie etwas von Jesus erfahren. Und das ist für manche Nichtchristen ein Aha-Effekt, wenn sie merken, oh, Christen können auch fröhlich sein. Und man kann in einem lockeren Rahmen eines Festes auch schön über den Glauben ins Gespräch kommen. Warum feiern wir so wenig? Liegt es daran, dass wir uns vielleicht gar nicht so sehr an Jesus freuen? Schaut mal in die Städte, was passiert, wenn der heimische Bundesligaverein gewonnen hat. Da wird gefeiert. Freuen wir uns über Jesus genauso wie über ein gewonnenes Fußballspiel? Oder liegt es daran, dass wir so viele andere wichtige Termine haben und sagen, ja, ich muss noch was in meinem Garten tun und habe so viele Geburtstage in der Familie, da kann ich nicht auch noch in der Gemeinde? Schade. Von Matthäus können wir lernen, heute Morgen, wir haben Grund zur Freude mit Jesus. Und das können wir feiern und das hat Priorität. Zum Schluss noch ein drittes, ein neuer Anfang durch ein neues Menschenbild. Die Pharisäer ärgern sich. Wie kann Jesus nur mit den Zöllnern und Sündern zusammen essen? Die Tischgemeinschaft war damals noch mehr als heute Ausdruck einer besonders engen Beziehung. Wenn man mit jemandem zusammen gegessen hat, dann zeigt man dem anderen, aber auch öffentlich, ja, wir gehören zusammen. Und die Pharisäer sagten, also nee, das geht gar nicht. Mit solchen Leuten, die mit den Römern was gemeinsame Sache machen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Die Gruppe der Pharisäer waren in dieser Hinsicht die strengsten im Judentum. Josephus, ein jüdischer Schriftsteller aus der damaligen Zeit, der nennt die Pharisäer die genaueste Partei der Juden im Blick auf die Gesetzeserfüllung. Und darum meinten die Pharisäer, von Sündern halten wir uns fern. Nichts mit der bösen Welt zu tun haben. Jesus war anderer Meinung. Denn er sagte, gerade die Leute, die weit weg sind von Gott, gerade die brauchen doch Hilfe. Und dann kommt das Beispiel mit dem Arzt. Ist doch auch einleuchtend. Wer gesund ist, braucht keinen Arzt. Aber die Kranken, die brauchen den Arzt. Jesus ist der Arzt der Menschen. Der Arzt für die Seele. Und oft wirkt sich eine seelische Heilung auch auf den Körper aus. Jesus heilt alle Schmerzen, alle inneren Schmerzen, alle Verletzungen, alle Schuld. Er kann das Leben wieder in Ordnung bringen. Und da ist keiner ausgeschlossen. Gott will jeden. Keiner muss denken, ich bin zu schlecht, Gott will mich bestimmt nicht haben. Die Pharisäer, die sahen sich sozusagen als die besseren Menschen. Als solche, die sich bei Gott schon ein paar Punkte gemacht haben und auf der Leiter zu Gott schon ein bisschen höher stehen als andere. Und darum meinten sie, wir sind was Besonderes. Nein, sagt Jesus, ganz anders. Jesus hat sozusagen ein ganz anderes Menschenbild. Sein Menschenbild ist, das schafft eh kein Mensch, so gut zu sein, dass er bei Gott Punkte machen könnte. Der Wert eines Menschen hängt letztlich nicht davon ab, was einer leistet oder nicht leistet. Wie einer dasteht, ob vor Gott oder vor anderen oder vor sich selbst. Alle, auch alle heute Morgen, die wir hier sind, alle sind wir auf Vergebung angewiesen. Alle brauchen wir den Arzt Jesus. Und das heißt für die Gemeinde, alle sitzen im gleichen Boot. Keiner ist besser als andere. Alle brauchen Liebe, Liebe Gottes. Alle brauchen diese Zuwendung. Alle brauchen auch gegenseitig die Zuwendung. Und darum zitiert Jesus im letzten Vers unseres Textes einen Vers aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist zuerst die Barmherzigkeit Gottes, aber dann auch die Barmherzigkeit untereinander. Sind wir barmherzig zueinander in der Gemeinde? Wenn wir barmherzig sind, sind wir füreinander da. Dann fühlt sich keiner als etwas Besseres. Dann ist jeder und jede wertvoll. Und das dürfen wir auch ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Ich brauche keine Angst zu haben, nicht gut genug zu sein. Ich brauche mich nicht mit anderen zu vergleichen und zu denken, ja, der ist bestimmt viel besser als ich. Oder der kann das besser. Oder der ist angesehener. Oder was auch immer. Nein, ich darf sagen, danke Herr, dass du mich liebst. Und allein darauf kommt es an. So kann ein neuer Anfang aussehen. Zum ersten Mal oder immer wieder neu, indem wir auf Jesus hören, uns von dem trennen, was uns hindert, ganz bei ihm zu sein. Indem wir uns gemeinsam an ihm freuen, das feiern und indem wir miteinander von seiner Vergebung leben. Und so können wir wirklich neu anfangen. Tun wir das doch auch. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du niemanden aufgibst. Danke, dass wir immer neu anfangen können mit dir. Hilf uns, dass wir ganz bei dir sind, dir nachfolgen wie Matthäus und uns an dir freuen und deine Liebe uns gegenseitig weitergeben. Amen.